Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind mittlerweile bei Nummer 85 angekommen und haben heute ein Doppelpaket für euch. Nicht nur, dass wir ein Thema uns ausgesucht haben, das völlig faszinierend ist und natürlich so wie Smalltalk es immer bietet. Wir sprechen diesmal über ein ganz, ganz neues Brettspiel, gemeinsam zum Schicksalsberg. Aber da wir ja Smalltalk sind, haben wir noch ein Doppelpaket. Wir haben den Spieleentwickler hier mit dabei, der für gemeinsam zum Schicksalsberg verantwortlich ist, Michael Rinek. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist und schön, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Schönen guten Abend. So, gerade saßen wir noch in Jena zusammen, ja, haben die Würfel rollen lassen und zack, sind wir wieder alle an unseren angestammten Platz.
So ja. Ist das.
Noch leicht angeschlagen von gestern, aber körperlich anwesend.
Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wie wir ja gesagt haben, also wir haben die Würfel rollen lassen und wir hatten, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Ja? Wir haben auch sehr viel geflucht.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das hat grundsätzlich erstmal nichts mit dem Spiel als solches zu tun, sondern wie wir uns angestellt haben.
Wir haben 3 Runden gespielt und die ersten beiden nicht mal bis nach Minas Morgul gekommen, sondern bereits vorher von Sauron sauber weggeräumt worden.
Ja. Wie man es bei Sauron auch so eigentlich zwischendurch erwarten kann, ne?
Ja.
Ja, und so also wie es, wenn ich da kurz schon mal was zu sagen darf, so wie es bei einem kooperativen Spiel natürlich auch nach Möglichkeit sein sollte, dass man nicht gleich die erste Partie gewinnt, sondern der Wiederspielreiz dadurch so ein bisschen gefördert wird und man den Wunsch hat, nächstes Mal das eine oder andere vielleicht ein bisschen besser zu machen. Es ist eigentlich, finde ich, jetzt als Spieleautor höre ich das ganz gerne, dass ihr die ersten 2 Partien verloren habt. Und wenn es trotzdem spannend und knapp war, dann ist es, glaube ich, so gelaufen, wie es eigentlich laufen sollte. Das vielleicht mal so am Rande.
Ja.
Sehr gut.
Wir haben ja schnell festgestellt, was wir falsch gemacht haben in der ersten Runde. Also direkt der erste Zug, den Ringträger nach vorne geschickt und der ist dann im ersten Kampf bereits verwundet worden und wir so, hey, vielleicht sollten wir den weiter hinten lassen und den Rest zum Schutz vorziehen.
Ja, ja, auch die Effekte diverser Karten haben wir erst später festgestellt.
Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber wenn ich mich richtig dran erinnere, steht auch in der Regel drin, dass man sich die Karten dann einfach im Laufe des Spiels dann halt irgendwie auch so ein bisschen überraschen lassen kann, ne? Dass man sich nicht alles vorher anguckt, was passiert. Das habt ihr dann ja auch eigentlich so gemacht, wie es sein soll.
Ja.
Ja. Es gab ein paar Sachen, also wir hatten ja, also als wir die Regeln gelesen haben, haben wir halt irgendwie so, okay, die Kampfregeln lesen wir uns durch, wenn der erste Kampf stattfindet. Mhm. Ja, und waren dann natürlich so ein bisschen überrascht, weißt du, der Ringträger vorneweg, erster Kampf, okay, alles, was auf der gleichen Höhe oder vor ihm ist, unterstützt ihn. Und dann so, ups.
Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Das liegt so ein bisschen auch daran, dass Verlage, also die Spieleverlage jetzt, gar nicht unbedingt jetzt die Autoren, immer sagen, die große Achillesferse von Spielen sind Regeln, dass die Leute wollen sofort losspielen können und dann neigen die manchmal dazu, immer zu sagen, ach, das könnt ihr später lesen, fangt schon mal an, das könnt ihr lesen, ne, so. Und in dem Fall ist es vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee, weil man dann sagt, ja, okay, hätten wir das gleich gewusst, hätten wir natürlich ganz anders angefangen. Es ist immer so ein bisschen eine zweischneidige Sache, ne? Die Leute wollen nicht so gerne viele Regeln lesen. Auf der anderen Seite sind sie dann überrascht, wenn sie was lesen, was dann doch irgendwie relevant gewesen wäre. Insofern ist es immer so eine kleine Gratwanderung, aber das ist eigentlich so ein typisches Verlagsding.
Aber fang vielleicht mal ganz von vorne an. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema auf dem Weg zum Schicksalsberg auseinanderzusetzen? Weil wir als Podcast sind ja eher so im Großen und Ganzen immer im Universum von Tolkien unterwegs. Mm, und deswegen sind wir natürlich auch über dein Spiel gestolpert.
Es ist so, dass ich als Spieleautor natürlich auch andere Sachen schon gemacht habe. Ich habe glücklicherweise, oder es hat meine Arbeit so ergeben, mehr oder weniger, dass ich viele verhältnismäßig erfolgreiche Spiele zu literarischen Vorlagen gemacht habe. Ich habe am Anfang meiner Autorenkarriere, in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen darf, mal auf Eigeninitiative ein Spiel zum Thema In 80 Tagen um die Welt gemacht und eins zum Thema Dracula. Beide sind beim Kosmos Verlag erschienen und sind auch sehr gut angekommen da. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich den bisher größten Auftrag dann von Kosmos bekommen habe, und habe für diese Trilogie von Ken Follett, Die Säulen der Erde, kennt man wahrscheinlich zumindest vom Titel von den Büchern, dazu auch erfolgreiche Spiele gemacht. Und dann ist es einfach so, dass der Herr der Ringe, wo wir jetzt gerade vom Kosmos Verlag sprechen, die haben ja schon vor zig Jahren ein sehr erfolgreiches kooperatives Spiel vom Rainer Knizia herausgebracht. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dieses, wo vorne Gandalf da im Wald abgebildet ist. Und das ist halt immer mal wieder ein Thema. Und ich habe schon vor ein paar Jahren mal für Kosmos noch ein kleines Herr der Ringe-Spiel gemacht. Das heißt, die Reise nach Mordor, das ist so ein Roll-and-Ride-Spiel, also in so einer kleinen Mitbringenschachtel. Das ist auch soweit ganz gut angekommen. Und jetzt war es halt so, dass die Marketingleute beim Verlag irgendwann festgestellt haben, erstens, Herr der Ringe ist irgendwie immer ein Thema. Wir brauchen noch irgendein Spiel oder wollen gerne noch ein Spiel machen, das ein bisschen familientauglicher ist als das, was sie sowieso schon im Programm haben. Das ist ja ein bisschen komplexer, das Knizia-Spiel. Und ich denke mal auch im Zuge dessen, dass jetzt ja im letzten September diese neue Serie bei Amazon, glaube ich, rausgekommen ist, die jetzt ja eigentlich gar nichts mit dem Weg nach zum Schicksalsberg zu tun hat, aber dadurch irgendwie tatsächlich Herr der Ringe auch wieder medial und auch so irgendwie für eine breitere Masse wieder ein Thema geworden ist. Die Geschichte kannte man natürlich jetzt nicht und hätte sie auch nicht im Vorwege verspielen können. Und so haben wir uns dann dazu entschlossen, nochmal eigentlich die klassische Story in ein etwas familientauglicheres Spiel zu bringen. Und da habe ich halt das Glück gehabt, dass der Kosmos Verlag mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Ja. Und dann ist das, was bei rausgekommen ist, beim Verlag sozusagen angenommen worden, auch bei den Lizenzgebern. Der Verlag musste ja relativ teure Lizenz bezahlen für sowas. Ja, und jetzt ist es da.
Das ist für mich so eine ganz, ganz spannende Frage, auch so generell natürlich für Leute, die sehr gerne Brettspiele spielen. Und wir waren ja auch gestern einem der schönsten Spielecafés in Deutschland, im Tillys in Jena, wo dann irgendwie so knapp 1500 Spiele im Café sind und man sich einfach hinsetzen und zocken kann. Und das ist halt total gerne gesehen. Aber ich glaube, dass die meisten Leute gar nicht so wissen, wie funktioniert das eigentlich so als freiberuflicher Spieleautor? Wie kommt man da, hast du vielleicht gerade Lust und Zeit, so ein bisschen zu erklären, wie man an solche Aufgaben rankommt? Du hast ja nicht nur für Kosmos gearbeitet, sondern auch für Queen Games und für Erdspiele und viele andere Sachen, ne?
Ja gut, das ist immer, genau, also da muss man sich das erstmal so vorstellen, dass man per se oder anfänglich erstmal der totale Freelancer ist. Ne? Man hat einfach Spaß an Brettspielen, macht irgendwie was und irgendwann geht man dann mal los und im klassischen Sinne fängt an, da Klinken zu putzen. Ne? Die erste Veröffentlichung ist im Prinzip immer das Schwierigste, weil niemand kennt einen und es gibt halt andere Autoren, die bekannt sind, wo die Verlage naturgemäß dann auch eher schnell mal hingucken. Und man muss erstmal diesen Einstieg finden und da ist man eigentlich sehr auf sich alleine gestellt. Ne? In dem Moment, wo man dann tatsächlich mal irgendwas veröffentlicht hat und es kommen dann mehrere Sachen dazu, hat man natürlich auch, ich sag mal, einen kürzeren Weg zu den Redakteuren und zu den einzelnen Verlagen. Ich habe also bei Kosmos beispielsweise, da habe ich ja die meisten Spiele veröffentlicht, da habe ich also mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu dem Redakteur, mit dem ich da immer zusammenarbeite, aber man trifft sich halt auch mit anderen Verlagsvertretern auf den entsprechenden Veranstaltungen und dann kennt man sich halt und das macht vieles leichter. Und grundsätzlich ist es aber schon so, dass die meiste Zeit der Arbeit darin besteht, dass man halt auf der Suche ist nach einem interessanten Spielmechanismus, nach einem interessanten Twist. Spielen oder Brettspiele bedeutet ja auch im Prinzip immer, dass man die Spieler so vor unterschiedliche Entscheidungen stellt. Die können ganz simpel sein, es können bei so Freak-Spielen auch mal so komplexer, verschachtelte Sachen sein. Und das irgendwie, was Neues zu finden, das ist eigentlich erstmal der Hauptansporn und die Hauptarbeit, die man so hat. Und dann muss man halt gucken, ob man einen Verlag findet und dann kann man theoretisch halt überall landen. Dann ist es aber natürlich so, dass auch die Verlage ja nicht nur das aus Liebelei machen, sondern auch Wirtschaftsunternehmen sind und dann im Laufe der Zeit halt festgestellt haben, dass es, was den Erfolg von so einem Spiel angeht, oft eben auch gut sein kann, wenn man eine Lizenz bedient, weil die Leute, also im Beispiel von Herr der Ringe, da weiß man, da gibt es Fans, die interessieren sich dafür, die wollen auch immer wieder gefüttert werden mit neuen Geschichten, mit neuen Medien, mit Filmen, mit Spielen, mit Büchern. Gut, Bücher gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viele, ich kann es gar nicht einschätzen, aber und da gucken die halt immer, was ist da machbar. Und deswegen, wenn ihr das jetzt mitverfolgt habt oder im Spielecafé gesehen habt, da gibt es dann auch Star Wars Spiele und Harry Potter und alles, was halt so angesagt ist. Und das sind dann meistens tatsächlich so eine Art Auftragsarbeiten, wobei Auftrag jetzt ein bisschen enger formuliert ist, als es tatsächlich ist, sondern eigentlich ist es eher so eine Art Anfrage, ob man nicht Lust hat, sich für so ein Thema irgendwie was Schönes auszudenken. Und je nachdem, wie eng so die Zusammenarbeit ist, werden da einer oder auch mal mehrere Autoren gebrieft. Und also klar ist, der Verlag sagt, okay, wir wollen ein familientaugliches Spiel, das sollte nicht länger als 60 Minuten sein, so und so viele Leute müssen mitspielen können, es muss zu zweit spielbar sein, es darf den und den Materialaufwand haben und solche Rahmendaten kriegt man dann. Und ist dann halt ein bisschen eingeschränkter, als man es normalerweise ist, wenn man jetzt einfach so auf eigene Faust sich über was überlegt. Aber es ist natürlich ein Privileg, ne? Also dass man von einem Verlag halt so eine Anfrage bekommt, weil ich meine, es kommen im Jahr über 1000 Brettspiele raus, da ist die Konkurrenz halt enorm groß und viele Ideen, die man hat, verschwinden halt auch wieder in der Schublade. Wenn man so eine Anfrage zu so einem Herr-der-Ringe-Spiel beispielsweise hat, dann weiß man zumindest schon mal, dass der Verlag was sucht. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende seine Arbeit auch in einem fertigen Produkt dann sieht, doch enorm. Was wir Autoren natürlich ganz schön finden.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Also das ist natürlich schon mal einfach super zu wissen. Das ist, also ich arbeite jetzt persönlich als freiberuflicher Übersetzer. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber es ist natürlich auch, wenn man eine Übersetzung als Projekt ansieht, dann hat man natürlich mit einigen Verlagen zu arbeiten, hat man, wenn man es idealerweise hat, man so ein bisschen Kontakt aufgebaut, vielleicht auch eben so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis und dann wird man gerne immer wieder mal angefragt. Und ich kenne das halt aus meinem Berufsfeld. Man versucht auch, man kommt immer mit Ideen natürlich auch, was man gerne mal machen möchte. Aber da werden dann auch nicht alle angenommen. Also das ist natürlich genau dieser Punkt. Ne? Ja.
Das ist genau der Punkt. Ich hatte mal selber mal die Idee, Mensch, wäre doch mal super, man hätte ein Zwei-Personen-Spiel, habe ich am Anfang meiner Laufbahn auch ein paar gemacht, wie gesagt, dieses Dracula-Ding unter anderem, und wollte immer mal ein Spiel zu Moby Dick machen, weil ich das so toll finde, irgendwie Captain Ahab gegen den Wal, und dann heißt es aber, nee, da kommen uns die Tierschützer irgendwie auf die Pelle, können wir nicht machen. Und so werden solche Ideen verschwinden dann halt auch mal wieder, weil es dann irgendwie andere Gründe ist. Und wie gesagt, das können die Verlage und die haben da ihre Marktforscher und die werden schon wissen, warum die sowas nicht machen. Ich hatte mir da gar keine Gedanken weiter drüber gemacht, weil ich dachte, okay, ist schöne Literatur, ist eine Geschichte, die viele kennen. Warum nicht? Aber an sowas kann es dann eben auch mal scheitern, ne?
Wie ist das bei der Arbeit an so Lizenztiteln? Ist das einschränkend, weil man halt die entsprechenden Geschichten und Gegebenheiten berücksichtigen muss, oder kann das auch vielleicht auch irgendwie inspirieren, dass das dann Mechaniken beeinflusst, die man nicht gekommen wäre, wenn es da nicht die Geschichte dazu gäbe?
Ja, also ich würde sagen, beides. Und in meinem persönlichen Fall würde ich eher sagen, ich mache es total gerne. Weil wenn man sich einfach so hinsetzt und sagt, so Mensch, wird Zeit, dass du mal wieder ein Spiel erfindest, dann sitzt du vor einem weißen Blatt Papier, du suchst nach irgendeinem Mechanismus, fängst also eigentlich irgendwie mittendrin an und hast halt keinerlei Anhaltspunkte, weil es gibt kein Thema. Viele Spiele, wenn ihr so nebenbei auch mal andere Brettspiele macht, leiden ja so ein bisschen auch darunter, dass man ein Gefühl hat, okay, das ist jetzt ein Aktie, es könnte aber auch ein Eisenbahnspiel sein oder es könnte auf irgendeinem fremden Planeten spielen oder es könnte dies oder das sein. Und wenn man so eine Geschichte hat, die man versucht dann mit spielerischen Mitteln abzubilden, wobei man da natürlich Einschränkungen hat, weil ein Spiel unterscheidet sich von dem Buch ja alleine schon dadurch, dass es halt immer anders ausgeht. Ne? Ich meine, ein Buch kannst du so oft lesen, wie du willst, das endet immer auf die gleiche Art und Weise, der Film auch. Und ein Spiel, und das macht ja so ein Spiel halt auch aus, hat halt einen offenen Ausgang. Aber nichtsdestotrotz hast du ja diese Welt, und wenn man jetzt sowas wie Herr der Ringe hat, dann weiß ich, okay, da muss es irgendwie einen Gandalf geben, da gibt es den Ring, dann gibt es irgendwie die Nazgul, es gibt Orks, es gibt die und die Orte, weil die Leute, die diese Geschichte kennen und lieben, natürlich auch bestimmte Dinge erwarten, dass sie das wiederfinden. Und das gibt einem schon, ich würde mal sagen, eine sehr wertvolle Orientierung. Gleichzeitig hilft es einem natürlich auch, weil wenn man so eine Geschichte wie vom Herr der Ringe nimmt, das ist ja so eine klassische Situation, irgendwie wir retten die Welt oder sie geht unter. Ja, das gibt es ähnlich bei anderen kooperativen Spielen, da geht es um Pandemie, da breitet sich entweder die Pandemie aus und alle auf der Welt sterben, oder man kann rechtzeitig ein Gegenmittel finden und wir retten die Welt, es geht also um alles oder nichts, wenn man so will. Das ist ja beim Herr der Ringe genauso. Und dann hat man eigentlich auch schon die Idee, dass man sagt, okay, wenn ich eigentlich das glaubhaft abbilden will, dass es ein Herr-der-Ringe-Spiel sein soll, dann muss es eigentlich auch was Kooperatives sein, so wie es jetzt auch ist. Kein Herr-der-Ringe-Fan, würde ich jetzt mal behaupten, fände es irgendwie super, wenn irgendwie Sam gegen Frodo im Wettstreit wäre. Oder wenn Legolas irgendwie mit Gimli, gut, da könnte man vielleicht auf humorige Weise noch sagen, wer die meisten Orks erledigt hat, ist der Sieger. Aber letztendlich sind hier alle eine Gemeinschaft, ein großes Ziel. Es geht eigentlich nur darum, diesen Ring zu zerstören, und alles andere ist im Prinzip ja bestenfalls Mittel zum Zweck. Und deswegen finde ich, wenn man so eine Aufgabe kriegt, wie jetzt ein Spiel zu dem Herr-der-Ringe-Thema zu machen, dann ist einfach schon klar auch, was das Ziel ist. Der Ring muss in diesen Berg rein. Und das hilft natürlich, ne? Also kann man sich halt überlegen, wie macht man das jetzt? Was gab es schon? Braucht man was Neues? Und dann ist halt immer noch die Frage, wie soll jetzt der Anspruch von dem Spiel sein? Und das ist halt eine Vorgabe vom Verlag, wie eng gefasst da jetzt die Zielgruppe sein soll, ne? Also in diesem Fall eben auch familientauglich.
Aber solche Überlegungen, vielleicht die böse Seite als Spieler zu haben, also dass einen da der Spieler dann Sauron ist?
Ja, hatte ich tatsächlich auch schon mal überlegt. Ist tatsächlich so, dass es das bei dem Herr der Ringe-Spiel vom Rainer Knizia, da gab es ja so zwei Erweiterungen, die Feinde, und das war die erste, die kam, wo dann auch noch zwei so andere Spielpläne dabei waren. Und dann kam noch eine dritte raus, wo es tatsächlich so ist, dass einer so den Verräter, also die böse Seite gespielt hat. Das kam so ein bisschen gemischt an, sag ich mal, ne? Weil letztendlich musst du halt auch immer Leute finden, also nicht jeder und schon gar nicht bei Familien, also will jemand der Böse sein, ne? Also das könnte man halt wirklich für Freaks und für die Fans könnte man sicherlich machen, dass auch mal einer sagt, Mensch, ich will mal in die Rolle von Sauron schlüpfen, jetzt bin ich mal besonders böse, das kann sehr reizvoll sein. Nur ich glaube, bei so einem Familienspiel, und wie gesagt, das war ja die Vorgabe, wenn Vater dann irgendwie den Sauron spielt und ist dann besonders böse, das kommt dann vielleicht doch nicht so richtig gut. deswegen habe ich das eigentlich relativ früh verworfen. Ich selber mag es eigentlich ganz gerne auch, wenn Spieler so unterschiedliche Aufgaben haben. Also das wäre ja praktisch so ein Setting, alle gegen einen, und der eine müsste dann halt entsprechend stark ausgestattet sein. Das könnte man schon machen. Das würde das Herr-der-Ringe-Thema natürlich hergeben. Der würde dann irgendwie seine Nazgul so ein bisschen hin und her bewegen und die Orks, und vielleicht könnte es, wenn man mit mehreren Spielern gibt, auch noch einen geben, der den Saruman spielt. Aber dann würde man, glaube ich, tatsächlich diese Familienspielebene verlassen. Und das war jetzt in dem Fall nicht gewünscht.
Also ich muss zugeben, ich bin jetzt selber nicht Vater, beziehungsweise jetzt einer Familie eng verbunden, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie der Vater oder die Mutter, die Kinder müssen ja mal die Woche ein paar Hausaufgaben übernehmen, und wenn sie natürlich das Spiel verlieren, dann gibt es halt doppelt so viel.
Ja, sicher, da wird sicherlich Familien geben, aber ich glaube, das sind halt so Sachen, das kannst du dann den Mitentscheidern des Verlages schwer vermitteln, ne? Dass, also ja. Die wollen dann ja auch, oder dann spricht da der Vertrieb mit und der sagt, wir müssen gehen in die Läden und zu den Einkäufern, und die wollen wissen, wie ist so ein Spiel familientauglich, ja, so und so viele Leute können mitspielen, so lange dauert es, und wenn die dann erfahren, dass da dann irgendwie das Böse sozusagen personifiziert in der Familie ist, das können die dann schlecht. Also da wird es dann schwierig. Aber wer weiß, vielleicht wird das Ganze ja vor, und irgendwann kommt Kosmos oder ein anderer Verlag auf die Idee und sagt, wir machen jetzt nochmal ein Herr der Ringe-Spiel, wo wirklich auch jemand das Böse personifizieren kann. Also, und Wäre auf jeden Fall herausfordernd, sowas zu designen, ne? Unbedingt.
Es war ja vor 20 Jahren war ja mit Rainer Knizia und dem Herrn der Ringe, gerade bei Kosmos, das war ja ein unglaublicher Erfolg und das war ja auch eins wirklich so, also die kooperativen Spiele, die gibt es ja jetzt nun schon so ein paar Jahre, aber es war so gefühlt damals so um 2000 rum, war das so dieses erste große und da waren natürlich, die Hobbits bieten sich ja einfach an als kooperatives Team. Mhm. Das ist ja irgendwie logisch und die Gefährten, wenn man also praktisch 4 bzw. 9 Charaktere hat im Spielmechanismus, mit dem man vielleicht ein bisschen spielen hantieren kann, das war natürlich eine unglaublich gute Möglichkeit. Und ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall wissen, dass die Balrog-Karte richtig, richtig kacke ist.
Ich meine, diese Balrog-Karte jetzt hier in diesem Spiel.
Ja. Die hat uns die beiden ersten Spiele ziemlich zerstört.
Genau, das ist tatsächlich, vielleicht ist es ja auch interessant, also ich habe da natürlich auch viel mit meinem Redakteur über jede einzelne Karte hin und her diskutiert. Das wird dann ja, erstmal hat man das Konzept, dann spielt man das und wenn die dann sagen, okay, wir machen das Spiel, dann geht es ja irgendwann ans Eingemachte. Und da wird ja jede Karte 10-mal auf links und auf rechts gedreht. Und da ist natürlich die Frage, okay, der Balrog, der macht uns jetzt Schwierigkeiten, ne? Gandalf weg. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, klar, jetzt aber erklär doch mal irgendwie einem Herr-der-Ringe-Fan und letztendlich soll es zwar ein Familienspiel sein, aber transportiert wird es natürlich auch durch Leute, die irgendwie Herr-der-Ringe kennen wollen. Wie erkläre ich jetzt einem Herr-der-Ringe-Fan, wenn jetzt diese Szene mit dem Balrog, die ja sicherlich zu den Szenen gehört, die eigentlich jeder, der sich irgendwie mit Herr-der-Ringe beschäftigt, irgendwie kennt, dieses Duell. Und wie erkläre ich dem, wenn ich dem jetzt sage, okay, die verlieren jetzt 2 Zuversicht. So, ne? Gerade mal so ein bisschen mehr, als wenn jetzt irgendein Ork auftaucht. Ne, das ist dieser Balrog ist halt eine sehr zentrale Figur, das ist ein einschneidendes Erlebnis, also muss es halt auch für die Spieler in gewisser Weise einschneidend sein und ich kann euch sagen, ursprünglich war die Karte noch viel übler. Was? Ja, also ich wollte das eigentlich übler haben und dann haben sie gesagt, nee, und das ist Frust, ne, so, denn da sind die Redakteure, da bin ich denen ja auch dankbar, weil die Autoren natürlich immer so ein bisschen nach ihrem eigenen Geschmack und das wäre doch toll und so, aber sagen sie, nee, das ist für viele zu hart und also das war wirklich schlimmer, da stand es um Gandalf sehr viel schlechter. Da waren die Hälfte der Gandalf-Karten erstmal weg.
Oh.
Und
das auch noch.
Insofern ja. ist er eigentlich so, wie er jetzt ist, ist er noch so ein bisschen weichgespült, der Balrog.
Aber ich kann bestätigen, dass der Balrog drin sein muss und auch in der Form. Also als sie den Spielplan aufgemacht haben das erste Mal, war mein erster Kommentar, wo ist Moria?
Genau.
Das ist nämlich der Zauber, dann haben wir gesehen in den Entwicklungskarten, da ist ein Balrog, da ist ein Höhlentroll, dass Moria quasi berücksichtigt wurde und dann war das schon ein Pluspunkt.
Genau, das sind einfach so Dinge, an die man sich erinnern kann. Also gut, ihr sowieso, aber selbst die nur mal so die Filme konsumiert haben oder vielleicht mal das Buch gelesen haben, das sind einfach so entscheidende Szenen, die einfach hängen bleiben. Ne? Das ist genauso wie, du kannst halt Gollum nicht weglassen und auch Kankra nicht. Das wissen die Leute halt. Ne? So. Und das erwarten die auch und das können sie auch erwarten, finde ich, dass solche Dinge dann irgendwie aufgegriffen werden. Das ist halt auch die Aufgabe des Autoren, dann dafür zu sorgen, dass die irgendwie auftauchen.
Ja, zumindest eine Karte, die, glaube ich, ich habe sie dann im näheren, also im späteren Spielverlauf, habe ich sie nicht sehr freundlich Arschlochkarte tätowiert. Das war die Saurons Mund.
Nee, Saurons Auge meinst du, oder?
Saurons Auge war, dass der Ring bis an diesen Punkt kam. Saurons Mund war.
Dass du die ganze Zuversichtspunkte verlierst, ja.
Und die eine ist auch, wir kämpfen so lange.
Bis man 2 Kämpfe gewonnen hat, ne?
Ja.
Genau. Ja, genau. Das ist halt auch dann so eine Sache, ne? Also habe ich jetzt auch länger für kämpfen müssen, dass es ein bisschen unangenehmer wird, weil ich gesagt habe, okay, es reicht jetzt nicht, dass die Grafik anders aussieht und es hat immer den gleichen Effekt, 1 Herz verlieren, 2 Herz verlieren, so. Es muss halt, es spitzt sich zu, es ist am Ende die entscheidende Schlacht. Da muss es halt auch ein bisschen härter zur Sache gehen. Ne? Und natürlich kann das übel sein.
Ich meine, einer unserer Momente in dem Spiel war, wir haben es im dritten Anlauf, haben wir es geschafft, dass der Ring nicht gewandert ist nach unten, also die Zuversicht verloren hat. und war richtig stolz auf uns. Und dann haben wir Saurons Auge erwürfelt und mussten trotzdem halt bis dann ganz unten vorrücken. Mhm. Und da.
Ja, das findet man.
Haben wir so angeguckt und mussten eigentlich dann laut loslachen, weil es einfach so, so dermaßen unfair einem vorkam. Aber so ist halt das Spiel. Ja. Es ist halt,
genau, das ist
nochmal eine Überraschung präsentiert, die man halt so nicht erwartet hat. Das hat. War gut.
Das ist halt auch tatsächlich so eine Gratwanderung. Ne? Also wir haben halt sehr viele Partien gespielt und gemacht und auch immer wieder Dinge hinterfragt und neu bewertet. Auf der einen Seite will man ja, dass es spannend ist. Ne? Es muss, ne? Also das ist ja kein Spaziergang. Ne? Und es soll auch dem Spieler nicht wie ein Spaziergang vorkommen. Aber natürlich kann es sein, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, weiß jeder, es sind Würfel. Würfel haben weder Gedächtnis noch Gewissen. Die können die schrägsten Sachen machen. Das kann so und so laufen, auch in Extremen. Aber es ist ich halt schon. Ich habe
fünfmal gewürfelt und immer verloren und das war's dann.
Ja, Zuversicht,
Ende, Spiel verloren. Eben,
ja. Aber mir war es halt auch wichtig, dass man nicht irgendwie, sag ich mal, in Helms Klamm anfängt und sagt, wir stehen so gut da, noch kaum Nazgul zu sehen. Wir sind auf der Zuversichtsleiste noch so weit im hellen Bereich, irgendwie jetzt ist das hier nur noch so eine kleine Klassenfahrt, sondern dass man sich eigentlich nie bis zum Ende sicher sein kann, dass nicht doch noch irgendwas Schreckliches passiert. Und in dem Moment, wo es dann passiert und man kriegt so richtig einen vor den Koffer, das ist dann eben der Moment, wo die einen Spieler sagen, ah super und so ist es bei Herr der Ringe und es ist immer gefährlich, du darfst dir nie sicher sein, dass du es schaffst, toll, aber es gibt natürlich auch Spieler, die sagen, Frust, jetzt haben wir hier irgendwie mit einer Karte und einem Würfelwurf haben wir jetzt hier den dreifachen Schaden von dem, den wir irgendwie in einer halben Stunde vorher zusammen nicht hatten, das ist ja gemein und ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Wie man, ja, die einen finden es denn gut, dass es denn so risky bleibt und andere finden es dann unverhältnismäßig, ne? Das ist halt, muss man so ein bisschen abwägen dann. Ne?
Also für uns war es, glaube ich, also das hatten wir relativ schnell, ja, also so die ersten zwei, drei Stationen, da kannst du es schon verkacken, ja, wenn du nicht anständig spielst, aber du kannst es moderat halten. Ja, aber ab Helms Klamm ist halt auch vorbei mit nicht Klassenfahrt, sondern eher Kaffeefahrt. Ja. Dann kommen halt die großen Sachen. Ja. Also all deine Karten, die wir gespielt haben und die wir uns nachher nochmal angeguckt haben, die sind alle grandios. Ja. Es tauchen Sachen halt auf, die auch da muss man schon die Extended Version zumindest gesehen haben oder die Bücher kennen, wenn man die Figuren, also Saurons Mund zum Beispiel, ist jetzt im klassischen Film nicht mit dabei. Ja, und im Buch, aber Grond. Ja, das sind lauter so Sachen. Wenn man ein bisschen tiefer drin ist, freut das. Das ist ein cooler Fansupport für dich, also so ging es mir. Und dann hat die Karten drücken auch was aus. Und das haben wir halt auch gesagt. Du kannst halt nicht, das hast du gerade ja auch wunderbar gesagt, du kannst ja nicht so eine Karte wie den Balrog reinwerfen und sagen, ja, jetzt ist die ein Punkt schlimmer als alle anderen Karten. Ja, da muss ein bisschen was
passieren. Ich finde auch, da muss jeder Charakter und jede Karte muss für sich irgendwie einen eigenen Effekt haben und das muss auch irgendwie zu dem passieren, passen, was man da erwartet. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich hätte den Balrog durchaus noch ein bisschen bissiger gestaltet, aber wie gesagt, da muss man natürlich auch dann mit seinem Redakteur irgendwann sich einig werden und der hat ja auch gute Argumente, insofern passt das dann schon.
Ich kann dir nur sagen, bei unserer dritten Runde, wo wir es geschafft haben, da standen wir ein Feld vor dem letzten und saßen so da und haben gesagt, eigentlich kann nicht mehr viel passieren, es sei denn, wir würfeln nur noch Zweien.
Ja,
prompt haben wir zweimal eine Zwei gewürfelt und haben uns halt auch nur noch die Unterstützungskarten geholfen. Ansonsten hätten wir es auch wirklich ein Feld vor dem Sieg, hätten wir es fast auch verloren.
Ja. Ja, das ist halt, ne, das ist halt das Schöne und gleichzeitig natürlich auch das Unberechenbare. Würfel können einem schon üble Streiche spielen oder eben auch in letzter Not noch retten, ne?
Ja, das hatten wir sowohl als auch.
Was schicksalshaft ist natürlich, ne? Ja.
Ja, passt ja auch gut. Wie seid ihr denn, oder hast du die Charaktere oder die Figuren oder die Elemente, hast du die selber ausgewählt? Oder hast du dir gedacht, so, also gut, der Balrog, das hast du schon erklärt. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben ja einmal Kankra, Kankra-Stachel, wir haben Gollum, ist auch selbsterklärend. Aber gerade jetzt nochmal Grond und Saurons Mund.
Ja, also das ist schon so, das muss jetzt nicht immer so sein, aber das ist schon tatsächlich so, dass ich bei dem Prototyp, den ich dann abgegeben habe, ne, ich muss ja, ist ja üblicherweise so, dass man als Autor selber erstmal muss man ein Spiel entwickeln, dann muss man so einen Prototyp bauen, der sieht natürlich dann längst nicht so aus, sondern sehr ein bisschen behelfsmäßiger, muss es dann selber erst ein paar Mal spielen, auch mit seinen eigenen Spielgruppen, und wenn es dann gut ist, dann schickt man es an einen Verlag. Und es ist tatsächlich so, dass der überwiegende Teil, also mir würde jetzt auch keine einzelne Karte einfallen, die ich nicht so angelegt hätte. Also ich weiß noch, also bei, es gibt dann so Nuancen, ne, die man mal verändert. Also bei dem Denethor beispielsweise, da wollte ich halt so ein bisschen, dass er so ein bisschen zwiespältigen Charakter hat. Ne? Er tut nicht richtig weh, aber er behindert einen halt auch so ein bisschen, wenn es dumm läuft, und je nachdem, wo er liegt. Da haben wir nochmal so an so ein paar kleinen Schrauben gedreht. Und ich glaube, bei der letzten Karte, ich muss mal gucken, ich glaube, ich muss mal eben sehen, ich habe sie gerade hier. Ja, die Macht des Ringes, ne, das ist ja auf der letzten Etappe, werft einen schwarzen Begegnungswürfel, bei 1 bis 5 Glück gehabt, bei 6 verliert man 5 Herzen. Da stand bei mir noch drauf, habt ihr das Spiel verloren. Und dann hat der Verlag gesagt, nee, um Gottes Willen, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es muss halt auch auf der letzten Etappe, egal wie es steht, es muss spannend bleiben. Und dann haben die gesagt, ja, nehmen wir eben 5 Herzen. Und das ist im Prinzip das Gleiche fast wie verloren. Ne? Also es gibt relativ, ne, hätte also bei mir stand auf dem Prototyp, ihr habt verloren, wenn man diese 6 würfelt. Und jetzt steht halt da 5 Herzen, also so Kleinigkeiten ändern sich dann, und wie gesagt, an dem Balrog haben wir es ein bisschen entschärft, und aber so die Anlage der Karten, also wie jetzt Schlangenzunge funktioniert und Grond und die Waage und die Hexenmeister von Angmar und sowas, oder auch die Freundeskarten, das war im Großen und Ganzen von Anfang an so. Also vor allen Dingen auch die Besetzung der Leute, ne? Also wer spielt jetzt mit und für wen haben wir jetzt keinen Platz?
Ich habe tatsächlich mal bewusst darauf geachtet, die Effekte der Karten und wen sie halt repräsentieren. Das passt eigentlich in fast allen Fällen sehr gut zusammen. Das hat mich schon sehr gefreut.
Ja.
Dass da so viel Wissen auch dann quasi mit eingeflossen ist.
Ja, es ist halt, also ich natürlich, wenn man sagt, gemeinsam zum Schicksalsberg, dann, das hört sich ja vom Titel her jetzt erstmal, finde ich, so ein bisschen frohgemut und fröhlich an. So ein bisschen wie, lass heute mal einen kleinen Ausflug machen, nehmen wir ein paar Kartoffeln mit und ein bisschen was zu essen, dann gehen wir gemeinsam zum Schicksalsberg. Natürlich weiß man, dass das in der Form nicht der Fall ist, sondern dass es halt ein kooperatives Spiel ist.
Ja, es ist und auch das macht's ja aus. Tatsächlich, was ich auch persönlich interessant finde, da bin ich auch mal gespannt, selber, ich habe da mit meinem Redakteur auch schon mal drüber gesprochen, ob er da ein Problem sieht. Also ich persönlich finde ja, dass das Cover und auch der Spielplan recht hießig aussehen, sag ich mal. Ne? Also da fliegt zwar ja auch so ein Nazgul rum, aber es sieht jetzt alles genau, wie du sagst, lass ein paar Kartoffeln einpacken, ne? Also familientauglich. Ne? Während ich finde, dass die Karten zum Teil schon ein bisschen heftig illustriert sind. Also ne, die sind zum Teil, also gerade irgendwie so Saurons Mund und so und so eine Orkhorde, die sehen schon ein bisschen fieser aus, finde ich, als man das jetzt erwarten würde, wenn man das Cover in der Hand hat und den Spielplan sich anguckt. Und bin ich mal gespannt.
Der Höhlentroll sieht auch unglaublich gut gelaunt aus.
Ja, genau. Definitiv. Also da denkt man, okay, das ist jetzt gut, ist immer noch ein Familienspiel. Ne? Wird vielleicht der ein oder andere Vater sagen, okay, vielleicht ist die Karte doch noch nichts für meinen Sohn oder meine Tochter. Weiß, mal gucken, ne? Aber es ist gut, ich finde, also der Illustrator hat ganze Arbeit geleistet. Ich bin also sehr zufrieden damit, wie das jetzt aussieht. Und das ist halt auch, ich meine, das Auge spielt auch mit, ne? Da ist es halt auch wichtig, dass das alles irgendwie ineinander greift, ne? Übersetzung übrigens auch, wenn man mal eine Lokalisation hat und hat ein Spiel oder hat ein eigenes Spiel, das dann im Ausland erscheinen soll. Also, weil du vorhin ja sagtest, dass du gern Übersetzungen machst, oder das ist schon ein ganz wichtiger Part, ne? Also, ich spiele ja auch manchmal Spiele irgendwie, die in einer anderen Sprache ursprünglich rausgekommen sind, und wenn dann manchmal die Übersetzung nicht so gut ist, das kann schon Schwierigkeiten mit sich bringen.
Ja, vor allem haben wir natürlich mit den Tolkien-Fans, ist natürlich auch eine Fangemeinde, die tatsächlich auf die kleinsten Details auch anspringt. Also da kannst du, wenn man uns im Englischen Middle-Earth zur Mittelerde, da ist ja im Englischen ist ja ein Bindestrich dabei, und wenn da irgendwo ein Bindestrich fehlt, dann ist ja eigentlich schon fast das Ende der Welt gekommen. Also da muss man schon drauf achten.
Das ja, genau, das würde mich jetzt zum Beispiel auch mal interessieren, weil da habe ich auch ganz lange mit meinem Redakteur drüber diskutiert. Ich habe gesagt, seid ihr sicher? Also das war jetzt, ich kenne Herr der Ringe, ich habe das Buch gelesen, ich habe die Filme gesehen. Wie gesagt, habe auch schon ein kleineres Spiel dazu gemacht, habe auch das Knizia-Spiel früher sehr oft gespielt, war wahrscheinlich das erste kooperative Spiel, das ich überhaupt je mal gespielt habe. Aber ich war zum Beispiel der Meinung, das war in meinem Prototyp auch genau andersrum, dass ich gesagt habe, Moment mal, links unten anfangen nach rechts oben, gefühlt müsste es doch eigentlich von links oben nach rechts unten gehen. Ist ja jetzt das hier nicht korrekt, so, ne? Ja. Und da habe ich schon gesagt, da bin ich mal gespannt, wenn die Tolkien-Fans, ob die das akzeptieren, dass das so ist. Und dann hat der Verlag aber argumentiert und gesagt, okay, das ist sowieso natürlich dem Spiel geschuldet, Helms Klamm und Rohan, wenn man jetzt das muss halt ein quadratischer Plan sein, das ist wieder dem Verlagsvorgaben geschuldet. Das passt, das kriegen wir sowieso nicht so hin, dass man eine Tolkien-Karte drüber legen könnte. Und dann hat man sich jetzt irgendwie dann bewusst entschieden, auch so aus spieltechnischen Gründen, das so zu machen. Aber ich habe gesagt, das könnt ihr nicht machen. Also selbst wenn es nicht richtig passt, von der Zuordnung, also zueinander, die Relation der Orte, weil es muss ja dann irgendwie die ganzen Felder da drauf und so weiter. Aber mein Prototyp war wirklich von links oben nach rechts unten. Und als ich dann hier den Spielplan gesehen habe, habe ich gesagt, ey, sag mal, seid ihr sicher, dass es so rum sein soll? Aber
es gibt ja in der Anleitung ja einen Disclaimer, der erklärt, dass die Karte halt relativ bewusst nicht so ist, wie die andere Karte eigentlich aussieht. Da muss man schon ein bisschen grinsen.
Genau, da habe ich auch drauf bestanden, dass man irgendwas in der Form reinschreibt, weil ich sage, die halten uns für Idioten. Ne, wir bringen hier ein Herr-der-Ringe-Spiel aus und wissen nicht mal, wie es da aussieht. Das geht gar nicht. Also wenigstens müssen wir deutlich machen, dass wir es bewusst anders gemacht haben. Ne, es gibt sicherlich eine Menge guter Gründe, aber erstmal habe ich gedacht, oha, mal sehen, was da denn oder was man denn später mal drüber liest, ob in den Rezensionen und so, ich sage, ja, also alles schön und gut, aber ganz ehrlich, von links unten nach rechts oben, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ne, es ist ein Spiel, man muss bestimmte Dinge, also es ist wichtig, dass man viel einfängt von so einer Welt und von so einem Thema und der Story und die Figuren und die Protagonisten, die da auftauchen, das ist alles wichtig. Und manchmal muss man eben auch akzeptieren, dass manches im Spiel halt angepasst werden muss, ne?
Also ich kenne das jetzt aus den jungen Jahren, die wir uns ja mit Tolkien in der einen oder anderen Form schon mal beschäftigt haben. Man weiß natürlich, für eine Lizenz muss man ja immer recht ordentlich Geld bezahlen als Verlag. Das ist natürlich zum einen ein Kostenpunkt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man müsste sogar die Originalkarte aus dem Herrn der Ringe oder man wollte die nehmen, die würde ja sozusagen nochmal extra einen Batzen irgendwie kosten, einfach weil diese Karte natürlich so ikonisch ist und so weltbekannt. Also da kann man ja nicht wirklich mitarbeiten. Das wäre ja... Also, ihr müsst natürlich ein Designkonzept entwerfen. Das ist eine wunderschöne Box. Das Spiel ist unheimlich schön gestaltet. Und wenn dann das Ding mal von links unten nach rechts oben läuft, dann kann ich auch als langjähriger Brettspieler sagen, ist überhaupt kein Thema. Das passt vom Design, das passt vom Gefühl her, es passt zum Spiel. Ja. Das ist okay. Ich habe zuerst natürlich schon so ein bisschen geguckt, weil ich mir dachte, wo ist denn jetzt Helms Klamm?
Ja, genau. Und so ging es mir nämlich.
Weil man natürlich.
Ja. Und wie gesagt, es war in meinem Prototyp war es auch noch anders. Und jetzt hat aber. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Illustrator. Die werden Gründe gehabt haben, das haben sie mir auch lang und breit vermittelt, warum das so sein muss. Und dann ist es für mich auch okay, aber es sind halt spannende Fragen. Aber zum Beispiel, wo du das sagst mit der Lizenz, ne, das ist ja jetzt die Lizenz von, also vom Herr der Ringe, aber jetzt nicht von den Denethor zum Beispiel, wenn ihr euch den mal anguckt. Der war ursprünglich, hat den der Illustrator tatsächlich so gemalt, dass man gedacht hat, das ist der Original Denethor aus den Filmen. Den muss er dann tatsächlich nochmal, damit man da keinen Ärger kriegt, nochmal so ein kleines bisschen verändern. Wenn ihr den das nächste Mal in der Hand habt, guckt euch den mal an, der ist schon sehr nah an der Filmfigur, finde ich. Jetzt haben sie ihm noch so einen Bart gemalt. Der war vorher gar nicht da.
Also der, wo es mir halt besonders aufgefallen ist, ist halt die Arwen-Karte. Weil natürlich ist ja die Schauspielerin Liv Tyler in den Filmen, die ist ja natürlich ein sehr, sehr bekanntes Bild und sehr bekannte Schauspielerin. Genau. Und jeder weiß natürlich genau, wie diese wunderschöne Elbin aussehen muss. Und die Arwen auf der Spielkarte sieht auch ganz fantastisch und ganz bezaubernd aus, ist aber ein Hauch anders.
Ja, muss also, sie auch sein.
Man merkt also schon, weil das natürlich, also da ist man natürlich mit den Lizenzen von einmal aus dem Buch oder Lizenz von den Filmen, da ist man immer so einem Graubereich, wo doch gerne mal man ein bisschen immer in Schwierigkeiten geraten kann. Also da bin ich auch, ich bin da auch froh drum, als einfach als Spieler, dass ich auch mal andere Sachen sehe, weil die Filme kenne ich und ich liebe sie und ich finde sie wunderbar, aber es ist auch schön, wenn ich mal ein Brettspiel gerade oder ein Kartenspiel in der Hand habe, wo halt ein Künstler oder eine Künstlerin mal einen ganz eigenen Stil und ein eigenes Design mitbringt. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber man muss schon so ein bisschen lächeln.
Ja,
also
das Arwen war, glaube ich, auch
ähnelt
gar nicht
ein bisschen, ne? Aber
sowas passiert halt auch manchmal gar nicht mal unbedingt irgendwie mit Absicht, sondern der Illustrator hat sich wahrscheinlich auch die Filme gesehen und sonst bewirbt er sich ja auch gar nicht um so ein Projekt oder wird vielleicht auch gar nicht angefragt. Und das kann halt auch im Unterbewusstsein passieren. Ne? Also ich hatte auch mal ein Spiel gemacht zum Paten und da sah die eine Figur auch aus wie Marlon Brando. Und da musste man dann halt auch ein bisschen korrigieren. Ne? Das kann durchaus halt sein, dass es auch sozusagen im Unterbewusstsein passiert. Ne? Weil man halt eine Vorstellung davon hat, wie dieser Denethor aussieht und hat vielleicht, wenn man gerade den Film gesehen hat, hat man einfach so ein Bild im Kopf, ne?
Ja. Insgesamt würde ich sagen, hatten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit deinem Spiel.
Da freue ich mich sehr.
Das können wir auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, wir sind ja dann mit den verschiedenen Schritten, die haben wir uns meistens halt dann durchgelesen, wenn wir denn so weit waren. Und das heißt halt so die letzte Etappe, die haben wir uns auch dann auch erst durchgelesen, als wir tatsächlich auf der letzten Etappe waren.
Ja.
Und was mich jetzt nochmal, oder was das, ich weiß nicht, Seppel, du wolltest ja nochmal was fragen. Wir haben da so ein, zwei kleine Kniffs angewendet, wo wir der Meinung waren, dass die komplett regelkonform sind. Und wäre es natürlich besser als du, damit wir dann nochmal drüber sprechen können. wie wir uns dann mehr oder weniger von Gondor über Minas Morgul zum Schicksalsberg geschlagen
haben. Ja, sag mal.
Ja. Also unsere Taktik war, wir hatten zwei Gandalf-Karten. Eine, die, wo man alle Gefährtenwürfel werfen darf und sich dann einen aussucht, der dann entsprechend ausgeführt wird vor dem Spielzug.
Ja.
Und die kombiniert mit der Karte auch von Gandalf, dass man einen Gefährtenwürfel einfach auf die Seite legt, die man gern hätte. Und haben dann quasi Frodo einfach durchsprinten lassen von Minas Tirith nach Minas Morgul. Und die Frage für uns war, müssen wir trotzdem dann diesen Spielzug durchführen? Weil wir wollten einfach vermeiden, diese Begegnungskarten abzukriegen. Weil die sind ja wirklich alle extrem fies auf dem Weg nach Minas Morgul sind. Und dadurch, dass wir quasi dann in Minas Morgul ankamen, haben wir uns gedacht, dann müssen wir nicht mehr würfeln, weil wir jetzt diese Schicksalsberg-Etappe vor uns haben. War das korrekt oder hätten wir noch quasi dann normal mit den beiden schwarzen Würfeln und den ausgewählten Quertenwürfeln noch agieren müssen?
Ich habe mir die Karten hier mal rausgesucht. Ne? Also da steht ja auf Gandalfs List, nach einem Würfelwurf dreht einen farbigen Gefährtenwürfel auf eine beliebige Seite. Bei dem anderen, bei Gandalfs Beistand steht, vor einem Spielzug werft alle farbigen Gefährtenwürfel, wählt einen Würfel aus und bewegt die dazugehörige Figur entsprechend. Das ist jetzt tatsächlich eine Grauzone, weil gedacht ist es natürlich so, also bei dem vor dem Spielzug, dass man wirklich alle würfelt und dann sich einen auswählt und den Zug quasi zusätzlich macht, bevor der eigentliche Spielzug losgeht. Bei Gandalfs List wo man den farbigen Gefährtenwürfel auf eine beliebige Seite drehen kann, steht nach einem Würfelwurf und gemeint ist da natürlich eigentlich, also so würde ich es, hätte ich es mir gewünscht, dass das quasi zu den Würfeln gehört, die man, wenn man den Gefährtenwürfel und die Schwarzen würfelt, um dann zu gucken, okay, wir wollen jetzt da was Passendes machen und das sich nicht auf den Würfelwurf bezieht, der quasi ein extra Würfelwurf ist, aufgrund von Gandalfs anderer Karte. Aber letztendlich ist das einfach schlau von euch interpretiert, ne? Also das, also da kann man jetzt eigentlich nicht sagen, nee, geht nicht, ne? Und in dem Moment, wo sozusagen, also es würde dann ja eigentlich der nächste Spielzug gar nicht stattfinden, sondern ihr würdet ja praktisch mit in den Ringträgern dann in Minas Morgul landen und dann würden die Karten ja abgeräumt. Hat natürlich dann den Nachteil, dass ihr die gesamte Strecke dann alleine bestreiten müsst, ohne dass ihr schon einen Teil vorher, oder hattet ihr schon welche im Ziel?
Nee, wir wussten ja nicht, was das uns, so, das was bringt, okay, die ins Ziel zu haben, weil wir haben es da danach erst durchgelesen, was wir dann machen. Was wir dann auch noch gemacht haben, wir haben dann, als dann Frodo diese letzten Stufen gehen sollte, die Faramir-Karte eingesetzt und waren uns auch nicht sicher, ob das regelkonform war.
Nee, eigentlich, ich muss mal eben gucken hier, ich gucke mal kurz in die Regel.
Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch gerne einmal erwähnen, die beiden anderen Hanseln haben das alles so ausgenutzt und ich habe in aller Deutlichkeit gesagt, ihr kleinen Luschen, ihr steht ganz klar nach dem Würfelwurf und wenn einmal in irgendeiner Kartenkombination nach dem Würfelwurf steht, muss gewürfelt worden sein. Sonst hat das Ganze überhaupt keine... Aber das ist so geil.
Es wurde ja gewürfelt.
Es sind ja die Spielregeln. Es sind in jeder Spielregel. Ich habe noch keine einzige Spielregel in meinem Leben in der Hand gehabt, wo nicht ein kleiner Haken ist, den man theoretisch ausnutzen kann.
Es sind halt diese Verzahnung von bestimmten Dingen, die einfach dann selten vorkommen. Also man muss ja... Erstmal muss man die Idee haben, dann muss man beide Gandalf-Karten haben. Also wenn ihr mich jetzt... Vielleicht würde der Verlag das anders sagen. Also ich habe es mir, ich hätte es mir jetzt nicht so gedacht, aber ich würde sagen, ist okay, schlau gemacht. Was die Faramir-Karte angeht, muss man eben gucken, was man, also wenn ich will jetzt nicht lügen, ich gucke hier gerade mal in der Spielregel nach, ob ich den Punkt finde, aber meines Wissens kannst du die Ringträger 2-4 Felder bewegen, ist das ja. Kannst du diese Gefährtenkarten nicht über Minas Morgul mit hinausnehmen? Es gibt hier ja diese Regel bei den Varianten. Ich lese das mal eben noch kurz vor. Einfaches Spiel, Freunde in der Not. Ihr dürft den, also das ist, wenn man es jetzt leichter haben will, ihr dürft den Minas Morgul, bevor die Etappe Schicksalsberg beginnt, den einen Ring auf der Zuversichtsleiste für jede noch nicht eingesetzte Freunde- und Gandalf-Karte, die offen vor euch ausliegt, einfällt, Richtung Helles Herz ziehen. So halt, also man kann jetzt praktisch jede Karte, die man noch nicht eingesetzt hat, in eine Zuversicht umwandeln. Aber du kannst sie nicht mit auf die letzte Etappe nehmen. Die muss Frodo und Sam müssen das alleine bestreiten. Also diese 2-4 Felder mit Faramir, das ist jetzt auf jeden Fall nicht regelkonform gewesen.
Tja.
Und da zeigt sich nämlich auch der Nachteil an eurem Trick, dass ihr halt die lange Strecke wirklich ja, wenn noch keiner von den Gefährten in Minas Morgul ist, müsst ihr ja praktisch jeden Schritt machen. Und für jeden Gefährten, den ihr vor Frodo nach Minas Morgul gezogen habt, startet er ein Feld weiter am Schicksalsberg dran. Und wenn ihr das jetzt so gemacht habt, habt ihr zwar diese ganzen fiesen Karten umgangen, aber habt dann natürlich noch einen weiten Weg gehabt. Ne? Aber Faramir geht definitiv nicht mehr.
Okay. Da haben wir dann Sauron betrogen. Ja. Müssen wir jetzt
hinnehmen. Darf man auch mal machen.
Aber ich möchte aber bitte festhalten, weißt du, er macht uns jetzt gerade runter, weil wir ja hier diese rumgetrickst haben. Aber ich kann mich erinnern, als wir im Regelteil Variationen, hat Marcel noch gesagt, wir spielen keine Variationen, wir ziehen das hier so durch. Und du hast das nicht vorgelesen, mein Freund.
Ja.
Ich kenne Variationen von solchen Spielen. Deswegen dachte ich mir, ja, nee, heute, also wir haben ja nur begrenzt Zeit. Das gerade, jetzt können wir kennen. Wir müssen einfach bei der Standardvariation.
Also Variation ist jetzt halt auch ein bisschen viel gesagt. Also auch das ist so eine Sache, die gab es bei mir ursprünglich gar nicht. Aber der Verlag sagt dann, ja, wenn jetzt Leute ganz oft verloren haben, bevor die traurig sind, dann bieten wir denen was an, wie es ihnen ein bisschen leichter fällt. Und umgekehrt, diejenigen, die entweder so viel Glück haben oder so gut machen, dass sie halt ständig gewinnen. Um es denen ein bisschen schwerer zu machen, gibt es dann halt die etwas schwierigere Variante. Und das ist einfach, damit man, also an dem Spiel an sich ändert sich ja nichts. Ne? Es sind die gleichen Mechanismen, es ist das gleiche Spielgefühl. Es sind halt eine kleine Erleichterung und eine kleine Erschwernis, wenn man das möchte. Ne? Aber ich würde immer normalerweise sagen, man spielt das Spiel in der Normalversion. Da ist es schwierig genug.
Ja. Also es ist definitiv schwierig genug. Also wir haben es ja nun jetzt drei Durchgänge gehabt. Und natürlich haben wir jetzt am Ende, ich will jetzt nicht sagen, geschummelt. Das wäre ein zu schlimmes Wort. Ja, wir haben halt kreative Lösungen für die Herausforderung gefunden.
Also ich finde,
es ist halt bei der Box steht ja hinten immer auf, das ist ja so Standardding mittlerweile bei sehr, sehr vielen Brettspielen. Hinten drauf ist so ein bisschen Einordnung, ist es Abenteuer, ist es Familie, ist es kooperativ. Und da ist halt der Punkt 1:5 Würfelglück oder Würfelspiel. Mhm. Und da ist ja 4 von 5.
Genau.
Und ich intuitiv würde eigentlich schon fast eine 4,5 von 5 geben. Weil es ist, also wir haben uns wirklich, ich habe uns abgeschossen bei einer der Varianten, einfach nur, weil ich halt 5-mal falsch gewürfelt habe. Weil man halt einfach Pech haben kann, weil die Würfel, ne, wie du so schön sagtest, kein Gedächtnis.
Und kein Gewissen.
Kein Gewissen.
Genau, das wird sicherlich auch dem einen oder anderen Spieler eventuell missfallen. Auf der anderen Seite, ich bin halt ein Freund von Würfeln und ich finde, klar, es ist Glück und Pech, aber gerade bei so einem Spiel, finde ich, hat es halt auch irgendwas Schicksalshaftes. Ne? Dann tauchen halt irgendwie plötzlich die Nazgul in Vielzahl auf und man hat halt ein Problem. Ne?
Das hat man immer, wenn viele
Nazgul auf einmal
auftauchen.
Aber,
also definitiv.
Damit muss man halt rechnen. Und ich finde, das Spiel lebt halt in erster Linie oder soll in erster Linie von der Atmosphäre und von der Spannung leben. Und Würfel sind halt nicht zu zähmen. Ich meine, es gibt genug Hintertüren mit den Gandalf-Karten und mit den Freundeskarten, dass man versucht, die auch wirklich mit einzusammeln und dann im richtigen Moment auch einzusetzen. Aber es gibt natürlich keine Garantie. Ne? Es kann schief gehen. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Also was mir jetzt zum Beispiel gut gefallen hat, ist, wie die Leute ja gesehen haben, wenn man den Spielaufbau sieht, dann sind ja die Karten, die sich ja mit jeder Etappe ändern, liegen ja aus. Mhm. Ja, 6 Karten, 6 von 7. So, du weißt nie, welche war die 7. Karte. Ja, und ich erinnere uns, also in jeder Variante, jeder der Runden, die wir gespielt haben, so, wo ist der Balrog? Ja? Liegt da schon da? So, und die Karte 1 und 6 hast du ja, interessanterweise sind ja zugedeckt, man weiß es
nicht. Genau.
Ja, und das kommt ja noch erschwerend dazu. Ja, ich glaube, in Runde 2 hat Marcel dann auch so, okay, eine 6. Ja, komm, egal, wir probieren es jetzt einfach. Und zack, hat er den Balrog genommen.
Genau, das sind halt diese Schreckmomente, die sie halt, die ja auf der echten Reise der Gemeinschaft auch immer wieder passieren. Ne? Es kann halt auch genauso gut umgekehrt sein. Ne? Oh, wo ist hier Galadriel? Das ist eine sehr wichtige Karte. Die liegt nicht da. Müssen wir jetzt unter der 1 und der 6 gucken, aber vielleicht ist sie auch gar nicht dabei. Ne? Das sind halt so ein paar Spannungsmomente. Da muss ich übrigens meinen Redakteur loben, die Idee, irgendwie die 1. und die 6. Karte verdeckt zu legen, die war jetzt noch nicht mal von mir. Sondern das ist jetzt durch die gute Redaktion dazu gekommen. Und das hat mich auch in dem Moment, als er es ausgesprochen hat, hat mich das schon überzeugt. Finde ich gut.
Ja, und du hast ja auch, es sind ja 6 Karten liegen ja, 4 offen, 2 sind verdeckt. Und die 7. wird ja noch in die Box zurückgelegt. Also es ist ja nochmal so ein kleiner, nicht großer, aber es ist zumindest ein kleiner Unsicherheitsfaktor, wo man sagen könnte, ach, bestimmt der Balrog liegt jetzt in der Schachtel. Aber nein, natürlich würfelt Marcel die 6.
Mit so einem, ich finde das eben gerade wichtig, dass man halt auch mit so ein bisschen Unsicherheit spielt und Dinge. Und es führt halt auch dazu, ne, das ist ja auch immer wieder wichtig, damit die Leute nicht noch einmal spielen und sagen, okay, jetzt habe ich hier alles gesehen. Dass so ein bisschen Varianz ist, ne? Und so ein Spiel kann halt ganz anders laufen, wenn irgendwie so eine Galadriel und dann fehlt Eomir noch und dann hat man halt ganz andere Probleme, als wenn irgendwie der Balrog und irgendwie der Hexenkönig von Angmar nicht mitspielen, ne? Und man weiß halt nicht, was das Spiel für einen parat hält, für Gemeinheiten oder für Unterstützung. Und so ist es ja aber eigentlich auch, wenn man sich in Bruchtal auf die Reise macht und denkt, okay, ich bin jetzt hier eigentlich nur so ein kleiner Hobbit und soll jetzt hier die ganze Last der Welt irgendwie auf meinen Schultern tragen, Die wissen ja auch nicht, was auf sie zukommt.
Also ich kann für mich sagen, ich hatte, also ich denke aber, das ging uns allen so, ich hatte nochmal sehr viel Spaß bei dem Spiel, ja, also auch dezente, was zur Hölle, ja, oder nein, bitte nicht.
Ja, das freut mich sehr.
Das ist ja genau dieser Punkt, also Würfel, ich bin jetzt persönlich nicht so ein Würfelfreund, sondern bin tatsächlich mehr so der 18XX, mindestens 6 bis 12 Stunden Spieler. Und ich weiß aber natürlich durch die Box, steht hinten drauf 4 von 5 im Glücksspiel, also weiß ich das, kann mich darauf einstellen. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als wenn dann die Würfel auch mal wirklich genau richtig fallen und man genau die richtigen Karten bekommt. Und man genau weiß, wenn ich jetzt nicht das und das habe, dann ist es vorbei. Und dann kriegt man natürlich diesen Run. Und das macht natürlich auch unheimlichen Spaß.
Genau, das ist halt auch so eine emotionale Komponente. Ne? Das ist halt das Schöne. Ne? Also ich weiß das andere ja auch sehr zu schätzen, wenn man so ein Strategiespiel spielt und sagt, okay, also jetzt habe ich hier 3 Stunden gespielt. Und am Ende verliere ich, weil ich irgendwie einen Dreierpasch gewürfelt habe. Das kann jetzt eigentlich sein. auf der anderen Seite finde ich es halt auch mal ganz schön, wenn dieses Ungewisse, dieses Schicksalshafte, dieses Emotionale, ne? Um Gottes Willen, jetzt, ey, da liegt der Nazgul, komm, jetzt alles nur keine Doppel-5. Und wenn es dann doch passiert, das ist dieser Schreck, der einem dann das Herz in die Hose rutschen lässt. Das finde ich halt auch immer wieder gut. Oder eben, wenn es eigentlich völlig aussichtslos ist und durch glückliche Fügung der Würfel passiert was sehr Unwahrscheinliches, dass einen gerade noch so irgendwie von der Schippe springen lässt.
Ich denke, dass gerade so ein Spiel, was Kooperation voraussetzt, halt diese Unberechenbarkeit braucht, weil sonst hat dann irgendjemand die beste Strategie, die wird umgesetzt, dann gewinnt man und dann war es
das. Dann ist das Spiel entdeckt und durchanalysiert und dann hat man keinen Spaß mehr dran. Genau. Das. Und wie gesagt, es soll ja ein Familienspiel sein, soll natürlich auch die Herr der Ringe-Fans mit abholen, aber für die 3-4 Stunden Spieler, da ist dann glaube ich tatsächlich das Spiel vom Knizia vielleicht noch geeigneter, oder man spielt sie halt beide, je nachdem mit wem man gerade am Tisch sitzt und wozu man gerade Lust hat.
Also ich muss sagen, also mit den beiden mittelalten Herren hier, den beiden Kollegen von mir zu spielen, also ich habe natürlich die besten Strategien und die besten Vorschläge gehabt, aber die beiden haben immer alles geändert, mussten immer diskutieren. Also von dem kooperatives Spiel finde ich ja sehr, sehr weit hergeholten Begriff.
Seppel, du kannst dich erinnern, wo wir, glaube ich, 2 Runden gespielt haben und der Herr nebenher die Kanäle bedient hat und wir ihn mehrfach daran erinnern mussten, was auf dem Spielfeld gerade so passiert.
Ja, aber kooperativ, ja, man könnte natürlich auch sagen, alle sitzen im gleichen Boot, ne? Das geht vielleicht noch ein bisschen besser wieder. Wenn man geht gemeinsam runter oder man schafft es zusammen.
Wir haben einfach Marcells Strategien überhört, weil er einfach nur am Jammern war. Ja. Und wenn dann vielleicht jeder 20. Satz sinnvoll ist, dann ist dann irgendwann auch einfach, man hört es dann wirklich nicht mehr, glaube ich. Nicht wahr, Marcel?
Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Michael, das merkst du vielleicht.
Natürlich, ich bin sicher, wenn ihr die entsprechende Zeit habt, vielleicht werdet ihr ja noch mal eine Partie spielen und dann mal sehen, wie es dann ausgeht.
Ja, sehr gerne, weil also der Punkt ist, wir werden es wahrscheinlich demnächst auf jeden Fall noch mal spielen. Wir haben ja in Jena einen Tolkien-Stammtisch und wir machen mit dem Tele-Spiele-Café am 23. April zum ersten Mal wieder einen Mittelerde-Spieletag. Das heißt also, wir laden einfach ein und man kann halt alles, was fantastisch Literatur ist, ob nun Scheibenwelt ist oder Herr der Ringe oder Game of Thrones oder so, da gibt es ja wirklich ein ganz spannende Brettspiele zu. Und deins ist natürlich jetzt gerade frisch neu dabei. Das heißt, das werden wir bestimmt dann auch da spielen für die Leute, die es natürlich gerne kennenlernen möchten.
Das freut mich natürlich
also,
sehr.
Ich weiß, ja nicht, also, überhaupt, ich weiß nicht, ob die beiden dabei sind, aber. Ich
möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken für euer Interesse. Ne? Das ist ganz toll, was ihr da macht und auf die Beine stellt. Und das ist auch viel Arbeit und dann, wenn dann noch Spieleveranstaltungen dazu stattfinden, bin ich natürlich noch begeisterter, weil ob es jetzt nur meine Spiele sind oder andere, ich glaube, wenn die Menschen mehr spielen würden und sich mehr mit sowas beschäftigen würden, im Allgemeinen hätten wir viel weniger Probleme.
Das sind wohl sehr wahre Worte, ja.
Das ist wohl wahr, ja.
Nein, vielen lieben Dank, dass du heute für uns Zeit hattest und wir dich da ein bisschen befragen konnten, wie das mit dem Brettspiel erstellen überhaupt irgendwie funktioniert. und natürlich auch gemeinsam zum Schicksalsberg. Ich bin mal gespannt. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich werde mal ein bisschen drauf hören, was die Leute sagen, wie die Spielekarte jetzt gedreht ist, sozusagen. Aber ich, also hat euch das
ja, mal gucken, überhaupt wenn, nicht gestört? Nur gut. Ihr habt ja jetzt meine Adresse. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere, könnt ihr mir gerne mal irgendwie so eine Anekdote oder so gerne mal zukommen lassen. Würde mich freuen. Ja, wie gesagt, vielen Dank auch an euch. Ganz tolle Sache, die ihr da schon so lange irgendwie auf die Beine gestellt habt und freue mich, dass ihr Interesse an meinem Spiel hattet und wünsche euch noch weiterhin viel, viel Spaß, viel Erfolg, viele Zuhörer, viele tolle Sachen rund um das Herr-der-Ringe-Thema und ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Brettspiel, okay. Ne? Vielleicht ja. Zum nächsten Mal
also, wenn, da wieder dabei. Eins steht fest, wenn ich nochmal gefragt werde, ob ich nochmal was machen will, ich mache es jederzeit gerne, weil ich finde es toll, ist eine tolle Geschichte, die so viele Jahre schon so viele Menschen begeistert hat und nichts von seiner Aktualität und seiner Spannung verloren hat. Und deswegen, jederzeit komme ich gerne nach Mittelerde zurück. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja noch was aus der neuen Geschichte, die sie da jetzt verfilmt haben. Mal sehen, die Spieleverlage sind da ja ganz findig manchmal. Alles Gute.
Ja, drücken wir die Daumen.
Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.